Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk mit John Salutz
und Lars Konarik.
Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Wir befassen uns heute mit ein paar Dingen, die wir sehen, verbessern und die wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, beziehungsweise eine andere Sicht der Dinge auf eine Sache, kann man so sagen,
ja,
hatten und wo wir uns auch nachträglich korrigieren müssen und vor allem möchten, denn niemand ist perfekt, oder?
Wir sind alle in einem Wandlungsprozess, in einem Entwicklungsprozess, wo wir immer mehr dazu lernen von Tag zu Tag. Und es ist tatsächlich so, dass man vielleicht mal zu einer gewissen Zeit eine Idee oder eine Meinung hatte und dann im Laufe der Zeit diese Meinung sich halt verändert hat. Und das sollte man sich auch eingestehen, dass da ein Wandel möglich ist.
Vor allem manche Sachen, die verändern sich ja auch im Laufe der Zeit und manche Dinge, da stellt man im Laufe der Zeit fest, dass die gar nicht mehr aktuell sind, beziehungsweise man ändert die Vorgehensweise. Es gibt ja viele Bereiche, vielleicht ein Beispiel, Klassiker in der Medizin, da werden heute Sachen gemacht, die früher gar nicht bekannt waren oder es werden Sachen nicht mehr gemacht, die man früher praktiziert hat. Du weißt ja, bei kleinen Operationen oder so wurde man ja früher komplett aufgeschnitten. Heute macht man das minimalinvasiv. Und genauso ist es mit Dingen, die das Survival, das Überleben betreffen. Das sind Dinge, die macht man einfach nicht mehr, weil man festgestellt hat, das ist kontraproduktiv. Oder ja, also nur mal, um da so ein bisschen den Pfad abzustecken, wo es heute hingeht.
Jawohl.
John, wir werden ja oft angefragt bei Kursen oder bei Kommentaren, wie wir das und das sehen und wie man da und da was besser machen könnte. Wie ist denn deine allgemeine Sicht dazu? Beantwortest du gerne solche Fragen?
Ja, grundsätzlich schon. Es kommt ein bisschen darauf an, in welche Richtung die Frage natürlich geht. Es sollte immer produktiv und auch wohlwollend sein. Es ist nicht so, dass ich gerne jemanden schlecht mache. Also wenn schon von Anfang jemand kommt und sagt, hey, dieser Mann macht das und das falsch, findest du das auch? Sondern es geht ganz klar darum, das sachlich und fachlich von einer Situation oder von meiner Sichtweise her zu beurteilen, von meinem Wissensstand her. Und dann mache ich das sehr gerne. Also wenn ich zum Beispiel gefragt werde, wir hatten jetzt gerade das Erdbeben in Asien, da werde ich dann von den Medien gefragt, was diese Leute optimalerweise jetzt in diesen Trümmern tun sollten oder auf was sie achten sollten, damit sie möglichst lange überleben. Und dann gebe ich gerne Tipps. Da werde ich natürlich dann auch gefragt, was wäre der größte Fehler oder was sollte man nicht tun. Und dann gebe ich auch da meinen Wissensstand natürlich weiter. Ja.
Es ist ja auch manchmal so, dass man was Falsches tun muss, um was Richtiges zu erreichen. Und es ist auch immer schwer, so Situationen teilweise von außen sachlich zu beurteilen. Ich werde auch oft gefragt, zum Beispiel, Lars, wie findest du den einen oder anderen YouTuber? Was denkst du von dem? Und ich schaue mir extrem wenig an auf YouTube. Natürlich kenne ich das ein oder andere Gesicht und habe vielleicht schon mal das ein oder andere Video gesehen. Und auch wenn der ein oder andere vielleicht kein Sympathieträger ist, kann das aber dennoch gut sein. Und da muss man auch immer unterscheiden. Also man muss trennen können. Und ich kriege das häufig mit, dass Menschen nicht trennen können, weil es kann ja jemand das größte Sackgesicht auf diesem Planeten sein. Wenn der aber fachlich gut ist, dann muss man das benennen können, weil es einfach Fakt ist.
Unbedingt, ja. Ich glaube, da lässt man sich gerne auch triggern, oder? Wenn man da mit einer gewissen Brille das Ganze betrachtet. Und das erfordert schon auch ein bisschen Selbstkenntnis und vielleicht auch eine gewisse Demut, da auch mal sagen zu können, hey, diese Person hat zwar fachlich absolut das Richtige erzählt, jedoch ist er jetzt nicht mein bester Freund, aber das kann man ja dann benennen, wie man möchte.
Ja. Ich habe ja auch schon in der Vergangenheit Müll erzählt aus im Nachhinein bei irgendwelchen Vorträgen oder vielleicht habe ich es auch in einem Buch niedergeschrieben, in dem einen oder anderen, Sachen, die ich vielleicht heute nicht mehr so sagen würde oder ich würde sie anders formulieren oder ich würde sie komplett weglassen. Das ist auch immer eine persönliche Weiterentwicklung, wie du vorhin schon sagtest, die jeder Mensch macht und der man sich auch stellen muss und mit der man sich auch reflektieren muss und auseinandersetzen muss. Und ich finde auch ganz wichtig, man muss sich eingestehen, wenn man Müll verzapft hat, genau. Oder?
Ja, natürlich. Man sollte zu sich stehen, auch zu seinen, in Anführungszeichen, Fehlern. Das war ja nicht mit Absicht. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied, ob man jetzt bewusst und aktiv Müll erzählt oder tatsächlich dazu mal oder zu dieser Zeit, wenn man was sagt, auch dahinter gestanden hat und voll davon überzeugt war und dann doch mal dann sieht, oh, das war doch nicht ganz korrekt.
Genau, ist zwar nicht immer angenehm, ganz klar, aber ja, das ist halt so und ich meine, das ist das Leben und das macht das Ganze auch interessant.
Jeder Mensch ist, würde ich sagen, von dem auch betroffen, dass er mal erkennt, ob es da war ich wahrscheinlich auf der falschen Schiene oder hatte eine Fehlinformation weitergegeben, ohne das zu prüfen oder was auch immer. Und ich glaube, es ist auch eine Charakterstärke, wenn man dann einfach sagen kann, hey, ich bin nicht Superman oder was auch immer, sondern tatsächlich nur ein Mensch, der ohne Betriebsanleitung auf diesen Planeten gekommen ist.
Ja, das hast du schön formuliert. Ja. Perfekt. Wie ist es denn bei deinen Kursen? Gibt es da Sachen, die da... Ich will jetzt nicht das Wort Fehler benutzen, aber gibt es da Sachen, die dir auffallen, die eine Häufigkeit haben an Wiederholungen, die immer wieder auftreten bei verschiedensten Menschen, wo du sagst, naja, das ist etwas, was ich immer wieder sehe und was ich dann abstelle?
Ja, es ist, glaube ich, tatsächlich kein Fehler in diesem Sinne, sondern es ist ein Konstrukt oder eine Art zu denken. Menschen haben vielfach, die in die Kurse kommen, eine Idee oder haben schon viel gesehen oder gelesen oder gehört und denken dann, das ist Realität und sie gehen dann von dieser Information aus. Und das fällt mir auf, dass viele Leute kommen und sagen, ja, sie wissen, wie das geht oder wie das ist. Und dann ist es aber dann doch nicht so, weil wir testen ja dann verschiedene Sachen in der Realität. Also sei es zum Beispiel Shelterbau, wenn Sie dann das Gefühl haben, ja, das ist nicht so kompliziert, sondern man kann das innerhalb von einer Stunde super dicht hinkriegen. Diese Realitätsfremdheit, ich glaube, das ist einer dieser Punkte, wo ich jetzt als sehr markant bezeichnen würde, ja.
Da kann ich dir nur absolut beipflichten, das sehe ich genauso. Ich finde es erstmal sehr interessant, wenn Leute vorbereitet zu meinen Kursen kommen. Da freue ich mich einfach, wenn sich Leute vorher mit dem Thema Survival, Bushcraft auseinandergesetzt haben, Videos gelesen haben, vielleicht den ein oder anderen Zeitungsartikel oder das ein oder andere Buch gelesen haben. Mhm. Und dennoch ist Theorie und Praxis ja draußen und das merkt man spätestens, wenn man das erste Feuer entfacht, immer zweierlei. Mhm. Und da sehe ich auch ganz häufig, dass Sachen, die in der Theorie klar sind, in der Praxis aber nicht funktionieren, weil einfach die Übung fehlt oder weil der, ja, vielleicht wortwörtlich Initialfunke fehlt. Mhm. Und das ist immer wieder interessant, wenn man dann sieht, wie dann Leute zurückgeholt werden in die Realität. Mhm. Und wenn man dann sagen kann, hör zu, so und so funktioniert das nicht, du musst es so und so machen, dann klappt es. Und dann setzen die das um und manchmal funktioniert es sofort, manchmal brauchst du ein paar Anläufe, aber da freue ich mich dann immer riesig, wenn dann jemand meinen Anweisungen folgt und dann letztendlich zum Ziel kommt und du siehst dieses Strahlen im Gesicht des Teilnehmers und freust dich dann mit ihm. Und das ist das Geilste an unserem Job ever, weil wir uns so oft mit anderen Menschen freuen können, weil die irgendeinen Skill umsetzen können und dann happy sind.
Ja, gerade beim Thema Feuer, oder? Gibt es da immer wieder diese Erfahrung.
Ja.
Und das ist tatsächlich so. Was aber auch mir auffällt, ist, dass die Leute viel zu wenig Geduld mit sich selbst haben oder sich dann selbst auch verurteilen und sagen, ah, jetzt haben sie da schlecht gearbeitet oder sie... Ich hatte einen Teil, der hat dann immer gesagt, ja, ich glaube, ich bin blöd oder so. Und das ist ganz wichtig, dass man eben sieht, dass neue Skills, etwas, was man nicht alltäglich macht, eben auch üben muss. Und man sollte die Geduld mit sich bringen und natürlich die Tipps aufnehmen und dann auch umsetzen. Und gerade wenn wir ja die Leute schulen, ist es ja nicht, dass wir das erste Mal erklären, wie man Feuer macht. Und wenn man dann ganz genau zuhört und das auch versucht umzusetzen und nicht noch eine gute Idee, die man irgendwann mal gehört oder gedacht hat, versucht einzubringen, dann hat man eher die Chance auch auf Erfolg. Und das ist wirklich tatsächlich das Ziel, was auch motivieren sollte, um weitere Raffinessen da rauszukitzeln.
Das Interessante ist, immer wieder hast du so 3-4 Mal im Jahr Teilnehmer, die irgendwas anders machen, weil sie es schon irgendwo anders gesehen haben, auf eine andere Art und Weise, als ich es jetzt vielleicht erkläre und sagen, hey Lars, ich möchte es so ausprobieren. Und dann klappt es tatsächlich auch. Mhm. Und das ist ja auch für uns als Trainer geil, weil wir dann auch anderen Input bekommen und dann mal aus unserem, ja, ich sage jetzt mal das böse Wort, Wissensinzest rauskommen. Mhm. Und das finde ich unheimlich erfrischend. Und dann freue ich mich natürlich auch, weil dann gehe ich natürlich auch mit einem Mehrwert aus diesem Kurs raus und kann vielleicht nächstes Mal was Optimiertes oder was Alternatives vorschlagen.
Ja, das ist tatsächlich ein extremer Mehrwert und ein wundervolles Geschenk, wenn das so passiert, aus so einem Ereignis. Also habe ich gerade ein paar im Kopf, die sehr freudig waren. Ja.
Das ist toll, das freut mich.
Ja, ich auch.
Es gibt ja auch so Dinge, die sind in den Köpfen drin. Die kriegt man nicht mehr raus. Und die haben sich so fest verankert in den Hirnen der Menschen, dass man da wirklich Schwerstarbeit leisten muss, um die dann ja, zu lösen. Mhm. Manche bleiben natürlich ihr Leben lang beratungsresistent, weil sie die Informationen einfach zu oft gehört haben oder weil sie einfach nicht von diesem Glaubenssatz ablassen können. Aber so, ohne jetzt ganz tief einzusteigen, Survival-Mythen, das ist ja der Klassiker.
Ja, ja.
Survival-Mythen sind ja Sachen, die immer wieder verbreitet werden, immer wieder geschrieben werden, in Videos gezeigt werden und so, aber die eigentlich faktisch falsch sind, die auch gar nicht funktionieren können. Und da gibt es so ein paar Klassiker. John, was ist denn dein persönliches Highlight, wo du sagst, boah, krass, Survival-Mythos ever?
Ja, das kommt immer wieder vor. Ist gerade letztes Wochenende auch wieder aufgeploppt. Und zwar das mit dem Moos an den Bäumen, dass das irgendwelche Himmelsrichtungen anzeigt. Und in der Orientierung in einer Survival-Situation ist es wichtig, dass man korrekt orientieren kann. Und das mit dem Moos ist tatsächlich ein Mythos, dass das quasi an der west-nordwestlichen Seite oder grundsätzlich an der Wetterseite des Baumes wächst im Wald. Das kann mal so sein, aber ist tatsächlich in der Realität sehr selten zu finden und deswegen nicht verlässliche Information.
Mein persönlicher Supermythos ist das Magnetisieren der Nadel. Also wenn ihr irgendwo draußen in der Wildnis strandet und ihr habt eine Nähnadel dabei, was sehr ja, unwahrscheinlich ist, oder könnt auch eine Büroklammer oder irgendwas anderes Nadelartiges nehmen, dann kann man ja, wenn man diese Nadel auf ein Trägermaterial legt, wie zum Beispiel ein Blatt oder so, könnte man die Nadel in eine Pfütze legen, auf dem Blatt drauf, dann würde die auf der Wasseroberfläche schwimmen und dann würde die Nord-Süd-Achse anpeilen und sich darauf einjustieren. Mhm. Und manche Nadeln sind eben aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht mehr magnetisch. Und da haben einige Menschen in der Vergangenheit in ihrer Literatur gepredigt, dass man diese Nadeln nehmen könnte und die über ein Seidenhemd reibt, weil dann wieder der Magnetismus in die Nadel übertragen wird. Aber das ist ja physikalisch absoluter Bullshit. Das geht nur durch eine harte Verpolung, wenn man die an einen Magnet hält oder sonstiges oder über einen Magnet drüber streift, sagen wir mal so. Und dennoch hält sich das so in den Köpfen, das ist verrückt. Also, und ich mache dann immer das Beispiel, ich habe jetzt natürlich keine unmagnetisierte Nadel in der Hand, aber ich erkläre den Leuten das dann und sage, hey, hör zu, so und so und so funktioniert das. Erkläre ganz kurz den Magnetismus und dann leuchtet das auch meistens ein. Aber dennoch hast du das bei fast jedem Kurs, dass irgendjemand ja, davon ausgeht, dass es so funktioniert. Und ich möchte auch nicht ausschließen, ich meine mich erinnern zu können, dass ich auch zu der Fraktion gehört habe, bevor ich da mit meinem wilden Beruf angefangen habe, weil ich habe natürlich früher auch Survival-Literatur verschlungen.
Ja, und es ist ja tatsächlich, wie soll man denn da auf die Wahrheit kommen, respektive das Hinterfragen, wenn man das ja mal hört, oder das ist ja ein Metier, das man nicht sieht, also diesen Magnetismus, und dementsprechend könnte man das tatsächlich glauben. Aber schön, dass man das dann auch aufklären kann. Das ist wie auch ein anderer Punkt mit dem destillierten Wasser, wo alle das Gefühl haben, wenn du destilliertes Wasser trinkst, stirbst du. Das ist dann auch ein völliger Mythos. Und wenn man es aber dann den Menschen erklärt, warum es eben funktioniert und was eigentlich destilliertes Wasser ist und so weiter, oder was die Gefahr wäre, wenn man zu lange nur destilliertes Wasser trinkt, dann leuchtet das ein. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass diese Menschen, die dann die Information kriegen, in erster Linie das nicht glauben, sondern vielleicht auch nachrecherchieren oder sich noch andere Informationsquellen holen, um das dann wirklich zu bestätigen und für sich als im Moment die Wahrheit erachten können.
Bin ich voll bei dir, absolut. Gibt's denn Sachen, wo du dich im Laufe der Jahre weiterentwickelt hast, wo du auch Fehler gemacht hast, über die du jetzt im Nachhinein denkst, oh je, das war schon stramm?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Vor allem in gewissen Wissenssachen oder Sachen, die ich gedacht habe, dass es Realität ist oder dass es richtig ist. Ich habe aber nicht so was, ich sage jetzt mal, eine, also wenn du sagst stramm, das müsste schon fatal sein. Hast du ein Beispiel?
Ja, ich habe zum Beispiel damals diese Moos-Sache beim Militär ausgebildet. Ich war ja beim Militär auch Ausbilder und da habe ich das gepredigt, weil das da in der zentralen Dienstvorschrift gestanden hat. Und im Nachhinein habe ich da ein bisschen Bauchschmerzen. Ich meine, das haben die Jungs sicherlich alles wieder vergessen, aber ich würde das heute nicht mehr ausbilden. Mhm. Und da gibt es so das ein oder andere, was ich jetzt vielleicht gesagt habe, was ich im Nachhinein, ich will nicht sagen bereue, aber es tut mir leid, dass ich es gesagt habe. Also, aber es war halt damals so. Das war mein Wissensstand und besser ging es eben nicht. Also auch irgendwas in der Hinsicht, wo du dich hier vor uns strippen könntest.
Ja, da habe ich tatsächlich was und das ist wie bei dir auch immer noch in meinem, wie soll ich sagen, in meinem Rucksack sehr schwer, denn es geht um den Nordstern. Ich habe immer geschult, dass der Nordstern, also ich muss anders anfangen. Man findet ja den Nordstern anhand des großen Wagens und der Nordstern ist der letzte Stern des Deichsels des kleinen Wagens. Und der kleine Wagen, den sieht man fast nicht oder fast nie. Und ich habe immer gesagt, dass man den kleinen Wagen niemals sieht, weil er halt so schwache Sterne ansonsten hat, außer dieses Nordsterns, denn der Nordstern ist ja der hellst scheinendste Stern in dieser Region. Das heißt, alle anderen, und der ist nicht wirklich hell, aber alle anderen sind halt noch schwächer in der Leuchtkraft. Und deswegen habe ich das, und meine Augen sind auch nicht mehr so gut, und ich habe tatsächlich das so gepredigt, dass man diesen kleinen Wagen nicht sieht. Und ich musste mit einerseits einem freudigen Auge, aber gleichzeitig auch mit einem schreienden Auge in die Situation kommen, dass ein Survival Guide von mir, als ich das ausgebildet habe in der Survival Guide Ausbildung, als ich das gesagt habe, hat er gesagt, nein, also den kleinen Wagen, den sieht man. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, er soll mir mal zeigen, wie er dann, also wie er ihn sieht oder an was. Und dann hat er mir gesagt, ja, schau, bei gewissen Wetterverhältnissen, bei klarer Nacht und auch wenn die Luft eben nicht so verschmutzt ist durch irgendwelche Feuchtigkeit oder sonst Partikel, dann ist es möglich, dass man den kleinen Wagen sehen kann. Und ich musste dann, oder ich durfte dann, einige Tage später tatsächlich mich ganz genau hinschälen, ich zog meine Brille an und habe dann gesehen, dass ich den kleinen Wagen tatsächlich sehe. Und das war für mich ein Stich ins Herz, weil ich ganz vielen Menschen vorher, hunderten Menschen gesagt habe, dass man den kleinen Wagen nicht sieht. Und theoretisch ist es natürlich so, dass man ihn meistens nicht sieht, aber man kann ihn sehen in gewissen Zeiten und das ist eine Fehlinformation, die ich verbreitet habe und das tut mir leid und dementsprechend ist das wirklich so ein Dorn, der immer noch in mir, in meinem Fleisch sitzt.
Ohne dich jetzt verteidigen zu wollen, aber der Rest deines Wissens, was du in Anführungsstrichen predigst, ist ja so gehaltreich und so gut. Also das ist jetzt, es ist kein Schaden, der dadurch entsteht. Es erschwert vielleicht dem einen oder anderen, wenn er in eine Notsituation kommen würde, das Auffinden dieses Sternes, wenn überhaupt. Aber ich glaube, Also erstmal herzlichen Dank, dass du da so offen bist und das so eingestehst. Aber ich glaube, das ist vernachlässigbar.
Ja, also es ist schlussendlich im Fact kommt es nicht darauf an, ob ihr den kleinen Wagen seht oder nicht. Das Wichtige ist, dass man den großen Wagen sieht,
genau,
und dementsprechend dann zum Nordstern kommt. Also von der Überlebenstechnik her ist es überhaupt kein Manko, aber es ist halt nicht die hundertprozentige Richtigkeit in der Aussage, dass man den kleinen Wagen nie sieht, sondern nie ist eben ein extrem langes Wort. Das nutze ich auch ab und zu, wenn es tatsächlich so ist. Aber in diesem Fall hätte ich eher lieber gesagt, man sieht ihn fast nie.
Sag ich tatsächlich, weil man ihn tatsächlich sehr, sehr selten sieht. Mhm. Wenn man ihn dann mal sieht, ist cool, da freue ich mich immer wieder. Aber das ist ja sowieso ein Sternbild. Im Gesamten gesehen, der kleine Wagen, großer Wagen, kleiner Bär, großer Bär. Man muss da echt mehrmals über Wochen immer mal wieder hinschauen, über Monate, weil es ist ganz interessant, wie sich das verändert. Der Wagen steht ja mal auf dem Kopf, der große, oder der steht mal links oder rechts, weil das ja ein zirkumpolares Sternbild ist. Und ja, also deswegen ist es ja gut, dass man auch mal den Himmel guckt, wie bei vielen Sachen, weil ich habe auch einige Sachen ganz, ganz früher in meiner Startzeit ausgebildet, die ich danach mal ausprobiert habe und wo ich festgestellt habe, boah, krass, das geht gar nicht. Also da war ich geschockt, weil das in jedem Survival-Buch drinsteht und jeder, der Rang und Namen hatte, hatte das geschrieben. Und da ist für mich fast eine Welt zusammengebrochen, weil ich mir dachte, hey, krass, Jungs, also ihr schreibt da was gar keine Hand und Fuß hat. Mhm. Ja, und aber das ist es halt, gell? Das ist, man muss einfach machen, machen, machen und dann ist gut. Ich habe auch früher mal ganz, ganz früher eine Pflanze verwechselt, zum Glück keine giftige. Ich habe eine Pflanze ausgebildet, ich weiß aber gerade nicht mehr, welche das war. Und das war tatsächlich, habe ich die mit einer ungenießbaren Pflanze verwechselt. Also es wäre jetzt nicht schlimm gewesen, wenn jetzt ein Teilnehmer diese Pflanze gegessen hätte, weil ungenießbar ist nicht giftig, aber große Mengen ungenießbar, gleich Belastung für den Körper, Belastung für den Stoffwechsel und dann vielleicht doch in irgendeiner Weise toxisch. Aber ja, das habe ich dann schnell korrigiert und ist auch nur einmal vorgekommen. Und deswegen muss man auch als Survival Guide klar im Kopf sein, sich immer weiterbilden, immer auf dem neuesten Stand der Dinge sein und überlegen, was man sagt. Das finde ich auch wichtig, weil von unserem Wissen hängt ja vielleicht mal ein oder mehrere Leben ab.
Ja.
Und wenn du was Falsches ausbildest, wovor wir ja auch heute nicht gefeit sind, wir versuchen es halt zu vermeiden, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber das hat dann schon Tragweite, je nachdem, in welcher Situation, oder?
Ja, das schon. Ich glaube, bei uns jetzt in unseren Mythen, ich sage jetzt mal, wo wir eben vielleicht mal eine nicht ganz korrekte Aussage gemacht haben, wie jetzt das mit dem Stern oder mit einer Pflanze, wo nicht maßgeblich das Leben gefährdet wäre, wenn man das jetzt so macht. Es gibt aber Falschwissen, das tatsächlich unter Umständen dann eben zum schnelleren Tod führen könnte oder zu Verletzungen oder was auch immer. Und ich glaube, das kann man bei uns schon eher ausschließen. Denn wir uns ja auch immer wieder Gedanken machen, wie können wir optimieren. Es ist ja nicht so, dass man das Survival-Wissen einfach mal so buchen kann und nachher ist es immer dasselbe, sondern wir passen ja unsere Systeme auch immer wieder mal an, der Begebenheit oder der Situation. Und das heißt immer auch forschen, forschen in gewissen Bereichen, sei es in der Nahrung, in der Pflanzenwelt und so weiter. Ja.
Es gibt ja auch Dinge, die macht man an sich selbst falsch. Das fand ich auch einen interessanten Erfahrungswert, der mich persönlich auch viel Leid gekostet hat, körperliches Leid und Schmerz erzeugt hat. Ich habe mich nämlich früher suboptimal, um es mal vorsichtig auszudrücken, gekleidet. Und das Resultat war dann eben, dass ich mir immer, auf Deutsch gesagt, den Arsch abgefroren habe draußen in der kalten Jahreszeit. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich da hintergekommen bin, welche Bekleidung, zu welchem Zweck, mit welchen Materialien man am besten arbeitet. Weil früher gab es ja keine, in dem Sinne, gute Literatur dazu, beziehungsweise die war jetzt, als es noch kein Internet gab, noch gar nicht so frei verfügbar wie in der Menge, die es hier heute gibt. Und da habe ich oft Lehrgeld bezahlt, bis ich mal irgendwann gecheckt habe, weil ich das schon immer mal gehört habe, Lagenprinzip, Layer, verschiedene Lagen aufeinander angezogen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, es sind nicht nur die Lagen, die man übereinander richtig, also anziehen muss, sondern man muss auch sinnvoll aufeinander abgestimmte Lagen tragen. Das sagt einem aber keiner. Heute liest man das in jedem Outdoor-Blog, welche Layer, Base-Layer, Mid-Layer und was weiß ich was. Aber früher, da hast du da rum experimentiert und probiert und von jedem, der draußen viel Zeit verbringt, hast du dann irgendwie einen Tipp geholt und dann war das mal gut oder doch nicht gut. Wie ging es dir denn bei der ganzen Geschichte?
Ja, bei mir war es vor allem mit dem Thema Schlafsack. Als ich meinen ersten Schlafsack oder zweiten oder dritten, ich weiß nicht mehr, welcher das es war, gekauft habe, ich habe eigentlich falsch im Schlafsack hantiert. Das heißt, ich habe diesen Kältekragen, den man bei der Brust verschließen kann, um die warme Luft im Schlafsack zu halten, nie verstanden. Oder ich habe das auch wie nicht angewendet. Ebenso habe ich auch die Kapuze weniger verwendet. Ich wollte meinen Kopf immer im Freien haben und habe so eigentlich in den kälteren Nächten ständig gefroren oder zu später Nachtzeit irgendwann mal gefröstelt, weil ich das System Schlafsack nicht verstanden habe. Ich habe nicht gecheckt, was es heißt, den Schlafsack richtig zu nutzen und habe da aber auch keine Information gekriegt, respektive die auch nicht gesucht, bis ich dann irgendwann mal dann halt auch über das ganze Survival und Expertenwissen zu der Handhabung von seinem Schlafsack gekommen bin und dann erst gecheckt habe, ja Moment mal, ich habe ja da völlig nicht verstanden, um was es geht und wurde so eines Besseren belehrt, genau.
Damit die Podcast-Fans das ein bisschen besser verstehen, ich erkläre es ganz kurz. Winter-Schlafsäcke oder Drei-Jahreszeiten-Schlafsäcke, sagen wir mal Winter- und Herbst-Schlafsäcke, die haben in der Regel einen Wärmekragen eingebaut. Das heißt, das ist so eine Wulst, die ist mit isolierendem Material gefüllt, entweder Daune oder Kunstfaser. Und die ist etwa, wenn man im Schlafsack drin liegt, in Brusthöhe, ganz grob. Und diese Wulst, die kann man verschließen. Und die sorgt dafür, wenn man im Schlafsack liegt und hat den komplett geschlossen, dass die warme Luft, die sich vom kleinen Zeh bis hin zur Brust bildet, dass die nicht nach oben durch die Atemöffnung, also über die Kapuze, wo man dann eben mit dem Gesicht im Freien exponiert ist, entweicht. Und wenn man den besten Winterschlafsack im Winter nutzt und macht den Wärmekragen nicht zu, dann geht die Wärme flöten und man friert da drin. Mhm. Und das ist das Detail, was der John eben geschildert hat. Und da gibt es noch viele andere Sachen, die man falsch macht im Schlafsack, die ich aber früher auch falsch gemacht habe. Mhm. Und da bin ich eben dankbar, dass ich jetzt da einen ganz anderen Erfahrungsschatz habe. Und was ich festgestellt habe, wenn ich draußen unterwegs bin, dieser Klassiker-Tipp, dass man energiereich essen soll, bevor man ins Bett geht, der wirkt tatsächlich Wunder, weil da kommt nachts nochmal der Stoffwechsel in die Verbrennung rein und das erzeugt natürlich auch Wärme, von der man profitiert.
Genau, unter Umständen kann man das so nutzen oder bevor, dass man in den Schlafsack reingeht, nochmals den ganzen Kreislauf aktivieren, im Sinne von, dass man ein paar schnelle Schritte geht oder vielleicht noch ein paar Kniebeugen macht, damit das ganze System heizt, weil der Körper ist ja die Hitzequelle oder die Wärmequelle im Schlafsack, die die Luft im Schlafsack erhitzt und dementsprechend kann man so auch entgegenwirken von dieser Kälte.
Was ich früher auch noch falsch gemacht habe, oft, ich habe immer die Wanderschuhe weggestellt, nachdem ich die benutzt hatte, egal ob jetzt Wandern war oder Survival Training gemacht habe, habe die Einlegesohle nie rausgenommen. Und dann habe ich mich irgendwann gewundert, ich habe jetzt keine Schweißfüße, aber die Sohle riecht dann irgendwann seltsam. Und irgendwann, wenn man draußen ist, und vor allem mehrere Tage am Stück, dann hat man ja das Problem, dass die Schuhe von innen nicht mehr trocknen. Und eigentlich ist es ganz einfach. Man muss immer nur abends die Einlegesohle rausnehmen oder ein paar Mal am Tag die Schuhe mal auslüften lassen, wenn das möglich ist, das geht ja nicht immer. Und dann kann eben die Feuchtigkeit entweichen, man hat einen trockenen Fuß, ergo friert man weniger oder gar nicht. Und das hat auch lange gedauert bei mir, bis das mal so richtig angekommen ist.
Ja, das ging mir genauso, weil es ist nochmal ein Aufwand, den man mehr betreibt, obwohl wenn man sich den angewöhnt, einfach jedes Mal, wenn man die Schuhe ausgezogen hat, noch schnell diese Innensohle rauszunehmen. Ich nehme die nicht mal ganz raus und ich stecke die dann einfach oben in die Öffnung des Schuhs und dann habe ich da tatsächlich eine viel optimalere Auslüftung, vor allem diese Feuchtigkeit geht dann besser raus.
So mache ich das auch.
das sind die Erfahrungen, die man so durch die Zeit macht. Ja.
Das sind die kleinen Dinge, die dann letztendlich entscheidend sind. Mhm. Feuer machen. Mhm. Gibt es da auch Fehler, die du früher gemacht hast oder Sachen, die du heute anders machen würdest?
Ja, ich habe sicher auch, wie alle anderen, die mit dem Thema Feuer anfangen, immer zu viel dickes Holz am Anfang verwendet beim Feuer und das Feuer ist dann wieder ausgegangen, weil ich nicht wusste, wie das Feuer funktioniert. Und das sind schon, ja, ich möchte sie nicht Fehler nennen, sondern eher Unwissenheit, weil man versucht ja dann auch irgendwas aus, aber man hat nie die Antwort, warum es nicht funktioniert. Und diese Fehler, die habe ich auch immer wieder gemacht. Oder auch beim Feuerbohren, da gibt es natürlich diverse Fehler, die man machen kann. Ich habe ja über ein Jahr getüftelt und geprüft und versucht und hatte aber keine Lösung und keine Antwort, wie das Feuerbohren wirklich funktioniert. Und habe dann auch irgendwann mal das Zeugs weggelegt und gesagt, gut, ich habe ja ein Feuerzeug, ich muss ja nicht Feuer bohren. Einfach weil ich da anscheinend ständig Fehler gemacht habe, die ich nicht ausmerzen konnte.
Ja gut, das ist natürlich auch ein Thema, Feuerbohren, wo man so viele Parameter falsch machen kann. Also da muss man wirklich das Wort Fehler anwenden, weil man es halt nicht besser weiß. Und dann, ja, da kann ja schon die kleinste Kleinigkeit dafür sorgen, dass man keinen Erfolg hat mit der Bohrgeschichte. Und das ist halt böse. Was ist so dein Top-Fehler, den du beim Feuerbohren immer bei Teilnehmern feststellst, wo du sagst, boah, krass, also damit kriegst du das nie hin?
Durch das, dass es verschiedene Komponenten sind, würde ich jetzt einen rauspicken. Ich glaube, es ist der Druck. Ja. Es ist der Druck von oben auf die Spindel, wo nachher du die optimale Variante oder die optimale Reibung hast, damit du eben auch Bohrmehl erzeugen kannst. Und da, glaube ich, ist wirklich dieser Druck elementar und entscheidend, der die meisten, die mit dem anfangen, noch nicht spüren, wie viel Druck das man da geben muss. Weil das kann man ja auch nicht sagen. Also man könnte schon sagen, ja, gib 2 Kilo Druck, aber was heißt das schon?
Das Problem ist, du kannst ja Druck nicht vermitteln. Mhm. Was ihr verstehen müsst, es ist wichtig, dass man, wenn man Hölzer aufeinander verbohrt, machen wir jetzt mal den Bogendrill als Beispiel, da hält man ja mit einer Hand so ein Druckstück, wo darunter die Spindel eingelassen ist in das Druckstück und die Spindel, die bohrt ja auf dem Bohrbrett rum und mit diesem Druckstück bestimmt ihr den Druck, mit dem die Spindel auf das Bohrbrett drückt. Mhm. Und die Problematik besteht darin, wenn ihr zu wenig Druck aufwendet, dann entsteht kein heißer Bohrstaub, weil die Reibung zu gering ist, zu schwach und es muss immer so ein tief dunkler bis schwarzer, kann man schon fast sagen, Bohrstaub entstehen und Rauch. Wenn ihr zu feste drückt, dann sorgt es dafür, dass das Bogenseil unter Umständen nicht greift, das heißt, dass die Spindel nicht in die Rotation kommt oder dass die Rotation verringert wird, oder der zu viel Druck sorgt dafür, dass ihr keine Geschwindigkeit aufbauen könnt. Mhm. Das ist auch noch ein großes Problem, deswegen muss man diesen Druck genau dosieren und das erfordert Erfahrung. Jetzt kann man aber, und das hat der John sehr schön gesagt, niemandem sagen, du musst 2,5 Kilo Druck ausüben, weil der Handwerker Ralf Müller aus Buxtehude, der morgens 2 rohe Steaks zum Frühstück inhaliert, der hat natürlich einen anderen Druck als jetzt Lieschen Müller aus Neukölln. Mhm. Und da muss man einfach üben, 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 üben. Das bringt halt letztendlich nur die Erfahrung. Aber das ist bei mir genau das gleiche Problem. Leute haben entweder zu viel oder zu wenig Druck. Mhm. Das sehe ich dann, das hört man ja auch teilweise. Mhm. Oder das sieht man an der Rauchentwicklung und dann, ja, komme ich eben hilfestellend dazu und sage, naja, versuch mal ein bisschen mehr oder weniger und ja, muss man sich ein bisschen rantasten, gell? Aber ich glaube, das ist eins der häufigsten Sachen, die falsch gemacht werden und zu schnell bohren. Mhm. Also dass Leute da wirklich da versuchen, alles zu geben und den Bogen hin und her ziehen in so einer schnellen Taktung, dass man eigentlich meint so, ich habe jetzt keinen Vergleich, aber das ist natürlich auch kontraproduktiv, gar keine Frage.
Ja, warum dann für die Zeit, ja. Einer meiner letzten und aktuellsten Fehleinschätzungen war mit einem Regenwurm. Und zwar, ich habe immer gesagt, dass grundsätzlich ein Regenwurm in einer Survival-Situation als Nahrung zu nutzen, ist ein völliger Blödsinn, da stehe ich auch dazu, weil es keinen Sinn macht, Würmer zu essen. Das heißt aber nicht, dass es ein Problem ist, wenn jetzt ein Kind mal so einen Wurm einfach so isst und verschluckt. Das ist gut für das Immunsystem. Zumindest die Schulung des Immunsystems der Kinder wird natürlich so sehr gut geschult. Aber wenn es im Kontext von Ernährung, sprich Energiezufuhr geht, habe ich immer gesagt, der Wurm besteht aus 80% Erde und der Rest sei Chitin. Und Chitin ist ein Stoff, den der Körper nicht verwerten kann. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass es gar kein Chitin ist, sondern es ist tatsächlich Muskel, das um den Wurm die ganze Hülle gibt. Das heißt, der Wurm hat verschiedene Muskelstrukturen und das hat einen gewissen kleinen Anteil an Protein. Und dementsprechend ist es tatsächlich so, dass es etwas Energie beinhaltet, dieses Würmchen, aber immer noch meiner Meinung nach für nichts ist, im Sinne von, diese ganze Erde hat natürlich irgendwelche Fäkalbakterien und so weiter drin, das sollte man nicht konsumieren. Aber das war auch wieder so eine Pfennigfuchserei von mir, wo ich sage, hey, ich habe da gesagt, es hat Chitin und es hat tatsächlich kein Chitin. Chitin ist ein Stoff, wo zum Beispiel die Panzer, der Flügel der Käfer oder eben auch den Insekten, wie zum Beispiel eine Wespe, die hat auch um den die äußere Hülle ist Chitin und das ist dieser Stoff, den wir nicht verwerten können. Aber das ist auch ein kleines Detail. Ich habe ein bisschen geforscht und ich habe herausgefunden, dass ein Wurm etwa eine Kalorie hat, wenn man die verbrennen würde. Und das ist natürlich jenseits von wirklicher Energiezufuhr. Ich empfehle Würmer dann eher als Köder.
Wenn das ja dann mit diesem Wert stimmt, dann hättest du ja mit nur 2400 Würmern, ja, würdest du ja auf deine Kalorien kommen.
Das stimmt, ja.
Hast du was zu tun, gell?
Theoretisch, ja. Genau.
Ja. Ja, man muss natürlich auch schauen, Insekten sind ja oft Parasitenträger und manche Parasiten, die sind für den Menschen relevant, manche sind nicht relevant und man muss halt jedes Insekt vorher, ich sage jetzt mal Insekt als Oberbegriff, ist das biologisch nicht ganz richtig, zähl mal Schnecken, Würmer, Fliegen und so weiter, alles dazu. Mhm. Aber ich muss jedes Insekt, bevor ich es konsumiere, idealerweise kurz erhitzen, dass eben mögliche krankmachende Parasiten oder andere Viecher, die sich da in den Tierchen rumlümmeln, nicht auf mich übertragen werden. Mhm. Und der Wurm ist jetzt tatsächlich, auch wenn er immer wieder Teil von Mutproben ist und von irgendwelchen Halbstarken da roh verzehrt wird oder bei manchen Billig-TV-Produktionen aller unterster Güte, die in einem Scheindschungel stattfinden, wo solche Viecher auch immer roh konsumiert werden, ist natürlich immer fraglich. Und ihr seht, der Nährwert ist so gering, es sind die Proteine, die vielleicht ein bisschen was fürs Überleben relevant machen. Es macht letztendlich der Mix aus verschiedenen Kleintieren, die ich eben zu mir nehme, in Verbindung mit pflanzlicher Nahrung. Und dann kann ich auch tatsächlich überleben. Mhm. Aber jetzt allein mit Würmern überleben, das ist ein Trugschluss.
Mhm. Absolut.
Ja, lieber John, was steht denn die Woche bei dir noch so an?
Also das Erste ist mal, ich genieße die Sonne, die wieder rauskommt. Ich war das Wochenende draußen, es hat geregnet, es war kalt, windig und da freue ich mich schon immer wieder, wenn die Sonne kommt. Das heißt, ich werde sicher rausgehen, weil es ist jetzt auch wieder Zeit für die Kräutersammel, um mir die neuen frischen Pflänzchen zu ernten und dann einen Salat oder einen Smoothie oder was auch immer zu konsumieren.
Der Klassiker. Dann kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören und hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen, Feedback oder sonstiges für uns habt, dann schickt uns das. Unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Vielleicht sehen wir uns mal bei den ein oder anderen Kursen. John und ich bieten ja Survival-Trainings an und vielleicht möchtet ihr auch mal einen Kurs an eine liebe Person verschenken. Da bekommt ihr bei uns die Möglichkeit, entweder eine Kräuterwanderung oder ein oder mehrtägiges Überlebenstraining an eure Liebsten zu überreichen. Und das ist natürlich ein Geschenk, was nachhaltig ist und worüber sich jemand, der ein bisschen Outdoor-affin ist, sicherlich freuen würde.
Ja, absolut.
Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Macht's gut und freuen uns auf euch in der nächsten Podcast-Folge von Busch Talk und sagen
auf Wiedersehen, genießt die Natur, bleibt gesund und bis bald.
Tschüss. Bis bald. Ciao.